Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit uns allen. Amen. Wir schreiben heute 11. September. Die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie gewesen ist. Dieser Satz war vielleicht zu hören nach den Terroranschlägen 2001, am 11. September 2001 in New York. Zu sehr waren die Menschen damals geschockt und verängstigt durch die Gewalt, durch die Bilder, durch die ganze Welt liefen. Und ich vermute auch das Leben der Menschen in Vereinigten Staaten und vor allem das Empfinden der Menschen hat sich dort gravierend geändert. Bei uns? Bei uns in Europa hat sich auch einiges gewandelt. Die Terroranschläge in Paris, in Brüssel, die zunehmende Zahl von Terrorwarnungen haben auch ein Gefühl der Unsicherheit bei uns erzeugt. Kriege in Irak, in Syrien und wieder damit verbundene Zahl an Flüchtlingen, die auch nach Deutschland kommen, stellen die Gesellschaft vor großen Aufgaben und beruhigen auch einige Menschen. Allgemein kann man sagen, ist eine Unsicherheit da. Wir leben in einer unsicheren Zeit, in einer Zeit, wo weniger kalkulierbar ist, wo weniger planbar die Zukunft geworden ist. Und vielleicht kann man das so sagen, den Menschen fehlt Orientierung und Erhalt. Furcht und Verzagtheit auf der anderen Seite machen sich breit. Oder sind auch Konsequenzen von dieser Entwicklung. Diese Situation von heute war nicht unbekannt in der Situation damals, wo die ersten Christen gelebt haben. So 50, 60 nach Christi Geburt. Die erwartete Wiederkunft von Jesus Christus hat sich eingestellt, noch nicht gekommen. Die römische Staatsmacht hat feindlich reagiert und verfolgte die Christen, sogar mit dem Tod. Ihr Lehrer sind hineingekommen in viele Gemeinden und haben Zwist und Streit gebracht. Gemeinden sind auseinandergegangen. Wie sollten die Menschen dort in dieser Umgebung leben? Womit sollten sie damals rechnen? Welcher Lehrer sollten sie folgen? Wie kommen sie als Christen zurecht? Das sind die Fragen, die auch damals sein könnten. Aber das sind auch die Fragen, die uns auch auf der Zunge zergehen. Und eine Antwort auf diese Frage und auf diese Situation gibt uns unser Abschnitt. Der ist im 2. Brief an Timotheus, Kapitel 1, Verse 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde. Und jetzt aber ist es offenbar durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ein gewaltiger Abschnitt für uns heute. Und ich möchte so allgemein mal zusammenfassen diesen Text mit folgenden Sätzen. Christen damals und heute dürfen hören, es gibt mitten hinein in diese bedrohte Welt einen Geist, eine Botschaft und einen Heiland. Es gibt auch 11. September 2016 den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt ein Eintreten für das Evangelium. Es gibt einen Ratschluss Gottes, also seinen ewigen Plan und seine Gnade. Und es gibt Leben und Hoffnung auf das ewige Leben. Und jetzt ein bisschen schauen wir in den Text genauer hin. Also Paulus befindet sich in Rom, er ist in einer Zelle und er schreibt diesen Brief an den jungen Timotheus, der seit langer Zeit sein Mitarbeiter war. Paulus will ihn ermutigen, denn Timotheus ist schüchtern. Der ist verzagt an der Situation damals und von seinem Naturell etwas zurückhaltender. Und so beginnt Paulus im Vers 5 unseres Kapitels und sagt, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Und ich bin aber gewiss auch in dir. Also erinnert den Timotheus, du hast einen echten, einen ungefärbten Glauben. Und dieser Timotheus, der wurde auch verantwortlicher Mitarbeiter in der Gemeinde da. Gott hat ihn dafür begabt. Der Geist Gottes wirkt in ihm. Und Timotheus ist halt in dieser Lage doch etwas zaghaft. Und da versucht Paulus ihm mit diesem Abschnitt, mit diesem Brief natürlich zu ermutigen, Kraft zu geben, Mut zu geben. Und natürlich auch für uns, da wir heute leben. Und Paulus ermutigt ihn und sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht. Furcht, wörtlich heißt es sogar übersetzt Verzagtheit. Verzagtheit ist eine Eigenschaft, sie rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten. Sie ist abhängig von der Situation. Geht es uns, ist die Situation gut, geht es mir gut, ist die Situation nicht gut, geht es mir nicht gut. Stehen sozusagen die Zahlen gut für mich, dann bringe ich Leistung oder dann kann ich gut leben, kann ich gut Zeugnis geben, auch von Gott und Jesus erzählen. Spüre ich Bedrohung, spüre ich Wind gegen mich, dann knicke ich ein, dann lasse ich lieber das sein. Geist der Furcht. Ich möchte ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen, damit es deutlich wird, was dieser Geist der Furcht macht. Volk Israel ist auf der Wanderung durch die Wüste. Gott hat versprochen, ich bringe euch in ein versprochenes, in ein gelobtes Land, wo Milch und Honig fließt, also wo gutes Leben möglich ist. Sie gehen lange, sie sind lange unterwegs. Kurz vor der Stadt Jericho, kurz vor eben diesem Lande, schickt Mose damals auch Kundschafter. Also, die mögen doch dieses Land Kanaan besehen, sie mögen schauen, wie die Leute wohnen, wie die Mauer, wie die Stadt steht und so weiter. Sie sind da 40 Tage lang, leben dort und kommen wieder heim, bringen Früchte dieses Landes zurück, große, gewachsene, reife Früchte, Trauben. Und dann erzählen sie und sagen, es ist eine große Stadt, feste Mauern, schönes Leben, guter Boden, aber die Menschen sind wie Riesen und wir waren so klein wie Heuschrecken. Dieses Land werden wir nie erobern, nie im Leben schaffen wir, dieses Land zu erobern. Zwar hat Gott gesagt, dass er dieses Land in die Hände der Israeliten gegeben hat, aber die rechnen nicht mit seiner Treue, mit seiner Zusage, mit seiner Gegenwart. Und sie sehen die realistische Einschätzung, die sind stark, also sind wir schwach, wir schaffen es nicht. Und dieser Geist dieses Murrens, dieser Verzagtheit, der hat solche Auswirkungen gehabt, dass die ganze Gemeinde Israel gesagt hat, Mensch, uns geht so schlecht. Und wir schaffen das nie. Lasst uns doch zurückgehen nach Ägypten. Sie wollen sogar einen wählen, der anstatt Mose sie zurück nach Ägypten führt. Wieder in die Sklaverei, wieder da, wo sie waren. Also so schlimm hat sich dieser Geist der Furcht gezeigt. Und Gott spricht durch Paulus Mut zu und sagt, wir haben aber nicht den Geist der Furcht, der Verzagtheit, sondern wir haben Geist der Kraft. Ich möchte mit Ihnen die Worte kurz nachgehen. Also, Geist der Kraft. Geist der Kraft heißt Kraft allgemein, ein starker PC, ein starkes Auto, Kraft in den Beinen, Kraft in den Armen, zum Schaffen, zum Laufen, Geisteskraft, um Dinge schnell zu machen. Es ist positiv, es ist gut. Und das Gegenteil merken wir, wenn wir schwach sind, wenn wir ganz, ganz arg schwach sind und kaum von A nach B kommen, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir nicht mehr zusammenrechnen können, Dinge, die wir früher konnten oder so. Kraft. Und ich habe gedacht, bei der Schöpfung hat Gott gezeigt seine Kraft. Es war nichts, es war wüst und leer. Und Gott sprach, es werde und es wurde plötzlich an einem Tag Licht, am anderen Tag das Gewölbe, am dritten Tag Wasser, am Himmelsgewölbe, unten auf der Erde. Gott sprach und es wurde. Aus nichts formte er plötzlich Dinge, er schaffte. Da ist Kraft am Werk gewesen. Ich habe mich erinnert an die Berufung von Mose. Mose eigentlich eine schillernde Persönlichkeit. Kurz nach der Flucht aus Ägypten, wo er da sogar jemanden ermordet hatte, dann ist er in der Wüste und Gott begegnet ihm im brennenden Busch. Und dann sagt, ich will, dass du nach Ägypten gehst und das Volk herausführst. Und Mose schätzt gut seine Situation ein. Er sagt, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Und er weiß, was er für ein Mensch ist. Schwach, unabhängig, unausgeglichen, ungeduldig. Nein, nicht ich. Aber Gott spricht lange in dem Kapitel mit ihm und legt auch ein paar ernste Worte ein, fast zornige, würde ich sagen. Sagt, wer bin ich? Und er erklärt ihm so wirklich gewaltig, was er alles geschafft hat. Diese Wunder. Und er schickt ihn. Also auf jeden Fall, diese Kraft, dieser Berufung hat Mose die Kraft gegeben zu gehen. Obwohl er das menschlich gesehen nie im Leben geschafft hätte. Und er war auch nicht stolz, diesen Auftrag zu machen. Sondern er quälte sich, hat man fast den Eindruck. Er litt unter dieser Aufgabe. Nachher Durchgang durch das Rote Meer. Das sind so gewaltige Bilder, die in meiner Seele plötzlich da waren, wo ich dachte, das würde man so gern mal erleben, gell? Man steht vor dem Roten Meer, der Feind ist hinter und Mose verzagt, verzweifelt, spricht Gott an. Was sollen wir jetzt tun? Nimm deinen Stab, berühre das Wasser und plötzlich geht das Wasser auf. Wie? Wissen wir nicht. Aber dann kann die ganze Gemeinde über trockenes Land sich retten. Und Jesus, er ist in Kraft und er tritt in Kraft auf im Neuen Testament. Und überall, wo er Menschen begegnet, spüren diese Menschen die Kraft. Indem wie er spricht, sagen sie, er spricht aber mit Vollmacht. Nicht wie die Pharisäer, die vielleicht interessante, kluge Worte sprechen, aber mit Kraft. Und er heilt Menschen, Taubstummen, Gelähmte, Blinde. Und er begegnet Menschen, die verzagt sind, die schwach sind und sie spüren von der Kraft. Sogar diese eine Frau, die in der Menge sucht, sein Gewand zu berühren, weil sie fest überzeugt ist, da ist Kraft. Und er sagt auch, wer hat mich berührt? Also viele Geschichten zeigen, Jesus ist der Herr und er hat Kraft. Und am Ende der Tage, am Ende der Welt, wenn Gottes Ratschluss, wenn Gottes Plan sich so erfüllt, dann lesen wir in 1. Petrusbrief ein Vers. Es wird der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden. Die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen, die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Also es zeugt von einer Gewalt, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht packen können. Und als einer von den Jüngern Jesus in einer Vision begegnen darf, sieht er und beschreibt ihn so, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das ist Kraft. Das ist Kraft. Und Gottes Geist ist Geist des Vaters, Geist von Jesus. Und diesen Geist der Kraft, den hat uns Gott gegeben. Und deshalb entdecke die Möglichkeit, Timotheus, denn Gottes Geist ist dir geschenkt. Das ist der erste Rat von Paulus. Entdecke doch die Möglichkeiten. Gottes Geist ist dir geschenkt. Und für uns, für mich, für uns persönlich heißt Geist der Kraft, heißt es, am Glauben festzuhalten. Gerade dann, wenn es schwierig ist. Gerade dann, wenn es mit Leiden verbunden ist, predige das Evangelium weiter, sagt Paulus an den jungen Timotheus. Am Glauben festzuhalten heißt, mich an die Gottesfürsorge zu erinnern, die ich erfahren habe. Zu erinnern, wie Gott mich geführt hat, wie er mich bewahrt hat, wie er mir Gesundheit gegeben hat. Wie wir singen, in wie viel Not hat doch der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet und dich bewahrt und beschützt. Und ich denke, ältere Geschwister, ältere Menschen können so manche Situationen erzählen, sich zu erinnern. Am Glauben festzuhalten heißt für mich, darauf zu vertrauen, dass Gott immer gut mit mir meint. Selbst wenn ich die Wege momentan nicht verstehe kann, aber er meint es gut mit mir. Und ich darf meine Ängste, Sorgen und Zweifel im Gebet ihm sagen. Und ich habe erfahren, dass wenn ich diese Dinge ausspreche, meine Gebete, meine Sorgen, meine Zweifel, dann gewinnt es weniger Kraft. Dann nimmt es ab an dieser Schreckensgestalt. Das, was man ausgesprochen hat, das bekommt weniger Einfluss auf mich. Und ich weiß, es ist nicht mehr meine Sorge allein, sondern es ist auch Gottes Sorge. Gott sorgt sich für mich, mit mir zusammen. Gott hat uns gegeben auch den Geist der Liebe. Mich hat ein Satz von Mutter Teresa sehr angesprochen, ich möchte ihn lesen. Sie sagte, es ist nicht meine Sache, an mich zu denken. Es ist meine Aufgabe, über Gott nachzudenken. Und es ist Gottes Sache, an mich zu denken. Ich finde, die hat es ganz schlicht gesagt. Ich lese es nochmal durch, weil das ist so ein bisschen verwoben, aber es hat was. Es ist nicht meine Sache, an mich zu denken, sondern es ist meine Aufgabe, über Gott nachzudenken. Und es ist Gottes Sache, an mich zu denken. Und in diesem Bewusstsein hat sie gelebt und ihren Dienst verrichtet. Und ich fand es stark, von ihr zu lesen. Liebe, Geist der Liebe, das heißt für mich konkret, einmal wegzuschauen von mir und den Nächsten zu entdecken, um mich herum. Wenn ich zu viel um mich selbst kreise, wird mein Horizont immer, immer enger und kleiner. Und meine Ängste gewinnen immer mehr an Kraft und Größe. Es geht nicht darum, dass man eigenen Kummer, einige eigene Zweifel wegschiebt. Das geht nicht. Aber es geht darum, zu erfahren, ich darf die Ängste, ich darf die Probleme, ich darf die Dinge, die mir Not bereiten, auch im anderen Horizont sehen. Ich habe nicht alleine Probleme auf dieser ganzen Welt, sondern es sind viel mehr Leute, meine Nächsten zu entdecken. Und dieser Geist der Liebe, es ist Geist auch von Jesus, weil er vorgelebt hat, die Liebe, weil er die Liebe ist. Er hilft, den niedergeschlagenen Menschen aufzurichten. Er hilft, Verwundete zu heilen, Menschen ein offenes Ohr und unterstützende Hand anzubieten, mitten in der Bedrängnis, mitten im Leid. Das ist der Geist der Liebe. Und Gott hat uns gegeben einen Geist der Besonnenheit. Geist der Besonnenheit ist vielleicht das, was wir momentan am dringendsten brauchen. Vor allem reden und handeln, ruhig zu werden und nachzudenken. Im Psalm 4 gibt es einen Spruch, da heißt es, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Nehmt euch eine Nachtzeit, um darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. Das ist interessant. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, also wenn wir außer uns sind, wenn Dinge nicht so gelingen, wie wir es wünschen, sondern nehmt euch eine Nachtzeit, um darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. Wenn ich mich in meine Probleme hineinsteigere, dann hilft es, ruhig zu werden, nachzudenken. Mancher Felsblock wird kleiner. Aber mancher Felsblock bleibt auch als Felsblock weiter. Ich kann mir meine Dinge nicht absprechen. Ich kann mir meine Furcht nicht absprechen. Aber dann heißt es für mich, besonnen zu sein. Das heißt, den nicht zu vergessen, der alle Möglichkeiten hat, der in meiner Lage, der in meiner Situation Antworten hat, Wege hat und führen kann, auf ihn zu vertrauen und nicht auf mich selbst. Nicht diesen Realismus zu haben, ist der Umstand schlecht, schaffe ich es nie im Leben, wird es mir schlecht sein, sondern mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Besonnenheit, sich besinnen auf Gott. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das war der erste Ratschlag von Paulus. Und dann gibt er noch in diesem Abschnitt einen zweiten Ratschlag. Der ist etwas kürzer bei mir ausgefallen. Für Paulus war der zweite Ratschlag heißt, entdecke die Möglichkeiten. Gott will dich haben. Gott will dich haben. Für Paulus war keine Stunde seines Lebens so bedeutend wie seine Berufung. Paulus war unterwegs nach Damaskus. Er eiferte, er wollte Christen verfolgen, ins Gefängnis bringen, umbringen, mit allen Mitteln. Er war überzeugt, er dient Gott richtig. Und da begegnet ihm wirklich Gott in seiner Liebe, in seiner Allmacht, in seiner Weisheit. Und plötzlich öffnen sich die Augen, das Herz, die Seele beim Paulus. Und er merkt, Mensch, ich war auf dem Holzweg. So geht es nicht weiter. Und da sinnt er danach und er überlegt, und das ist auch Wesen seiner Theologie, dass er sagt, es kommt nicht auf meine Vorleistungen an. Es kommt nicht darauf an, wie ich vorher lebe oder gelebt habe, um für Gott brauchbar zu sein, sondern es steht alles und es erfüllt sich alles mit Gottes, dieses alte Wort Ratschluss, mit seinem Plan, mit seinem Heilsplan, so wie er will. Und mit seiner Gnade, mit seiner Güte. Mit anderen Worten gesagt, Gott hat uns gerettet und berufen, zu ihm zu gehören, mit seinem heiligen Ruf, so lesen wir das. Nicht, weil wir das verdient haben, nicht, weil wir gut, schön, intelligent aussehen, nicht, dass wir reich oder sonstige Möglichkeiten haben, sondern weil er es will, weil es sein Ratschluss ist, weil es sein heiliger Wille ist, weil es seine Entscheidung war und ist, sie und mich, uns zu rufen, ihm nachzufolgen. Es ist seine Entscheidung. Gott hat sich entschlossen, aus freiem Stück uns zu lieben. Und er wird nicht aufhören, mich zu lieben, auch wenn ich morgen krumme Wege gehe. Er kann es nicht. Er hat sich entschieden und er wird es bis zum Ende sein und bleiben, der liebende Gott, der uns nachgeht. Der heilige Gott, vor dem wir auch erschrecken werden. Aber er hat sich entschieden und er hat uns gerufen. Und das stellt Paulus dem Timotheus und sagt, sei dir nicht bewusst, es hängt nicht von dir ab. Es ist Gottes Gemeinde, es ist Gottes Jugendkreis, es ist Gottes Jungschar. Mach dich nicht noch fertig und verrückt. Es ist seine Sorge. Und er macht sich Sorgen darüber. Und dann sagt er damit verbunden, Gott möchte dich zu etwas gebrauchen, das nicht mit der Zeit vergeht, sondern Gott will dich in seinen ewigen Plan hineinbauen. Und Gottes Plan ist, die Menschen bekannt machen mit seiner Liebe, mit seiner Freiheit, mit seiner Heiligkeit, mit dem ewigen Leben. Und Jesu Mission war es, zu werben für den Vater. Kommt, mein Vater im Himmel hat viele Wohnungen bereit. Kommt, glaubt an den Vater. Das war die Mission und die Aufgabe von Jesus. Und Gott macht es uns bewusst und sagt, diese Aufgabe macht und zieht Gott durch. Und diese Aufgabe, die Aufgabe macht nicht Halt vor dem Kaiser Nero damals, nicht vor dem Antichristen, nicht vor den IS-Menschen, nicht vor dem Satan und nicht durch das Versagen von Christen. Denn Gott hat es sich auf den Plan geschrieben und er führt es aus. Aber jetzt ruft er und sagt, Timotheus, du bist dabei, bleib in dieser Aufgabe. Und er ruft uns heute hier in der Gemeinde in Oschelbronn und sagt, komm, bleib dabei. An deiner Werkbank, an deiner an deinem Studiumplatz, an deinem Platz, in deiner Arbeitswelt. Komm, bleib dabei. Gott will dich haben. Nicht, weil wir was sind, sondern weil Gott es so will. Punkt. Das entspannt. Das entspannt und es gibt Kraft. Gott will uns haben. Das war sein zweiter Rat. Und sein dritter Rat, der ist ganz kurz. Entdecke die Möglichkeiten, denn Gott schenkt dir ein neues Leben. Vers 10, der letzte Vers, heißt: Gottes Plan ist jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Paulus schreibt diese Zeilen in seine Gefängniszelle und er ahnt, diese Gefängniszelle kann auch seine Todeszelle werden. Und ob er auch mit Gottes Möglichkeiten rechnet, weiß er, es kann dem Ende gehen. Er weiß um die grausame Realität des Todes und erkennt aber die größere Tatsache, dieses Osterlicht. Jesus hat dem Tode die Macht genommen und er hat ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Er bringt Hoffnung hinein. Und das ist dieses Osterlicht, das auch uns entgegenscheint. Eben in unserer Situation, eben in unserer Umwelt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen nicht vor Angst zu zergehen, sondern lasst uns bewusst Gottes Möglichkeiten entdecken. Die Möglichkeit, dass er uns gerufen hat und auserwählt hat, an Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Er hat es uns geschenkt. Er hat uns den Geist geschenkt, der uns hier ausstattet mit Kraft, mit Liebe, mit der Besonnenheit, damit wir ihm nachfolgen können, damit wir leben können in dieser Welt. Und er gibt uns diese Hoffnung auf ein ewiges Leben in Herrlichkeit mit ihm persönlich. Ich lade uns ein, auch den Ratschlag von Paulus anzunehmen oder mindestens zu überdenken, was hält mich am Leben, was macht mich stark, was motiviert mich. Ich lade uns ein, dass es bewusst wird für uns und bewusst wird die Kraft Gottes, die er uns schenkt. Amen.